Die Stadt Homs in Syrien gleicht einem einzigen Trümmerhaufen. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Massaker vor den Augen der Welt. Gestern allein sind 120 Menschen umgebracht worden. Heute sind wieder Massendemonstrationen nach dem Freitagsgebet angekündigt in Syrien. Das ist ein Thema für uns, denn es ist auch ein großes Thema im Netz. Andreas Noll, welche Rolle spielt das Netz denn selbst?
Ja, eine sehr umfangreiche, Daniela. Wenn wir mit den Netzaktivisten mal anfangen, dann gibt es in diesen Tagen eine weitere Fußnote zum Thema Cyberwar hinzuzufügen. Ein Krieg, der in Syrien schon lange tobt, denn das Internet und die Handynetze werden vom Regime streng kontrolliert und überwacht, was Oppositionelle unter anderem dazu veranlasst, zum Beispiel ausländische Handys oder Satellitentelefone zu benutzen. Anfang der Woche nun, da kommen wir zu den Internetaktivisten, hat eine Gruppe von Anonymous hunderte E-Mails aus dem Büro des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Internet veröffentlicht. Sollten die E-Mails echt sein und viel spricht dafür, dann hat Assad unter anderem von seinen Mitarbeitern vor einem TV-Interview mit einem amerikanischen TV-Sender Hinweise bekommen, wie er die Bevölkerung in den USA manipulieren kann, und es gab offenbar auch Vorgaben für die Themen Facebook und Social Media in diesem Interview.
Stichwort Facebook und Social Media. Sie haben in der arabischen Revolution doch eine wichtige Rolle gespielt. Wie sieht das denn jetzt in Syrien aus?
Ja, ein wichtiger Teil der Informationen, aber auch natürlich Propaganda läuft auch in Syrien über diese Netzwerke. Beispiel Facebook. Die US-Botschaft in Damaskus hat zum Beispiel jetzt auf ihrer Facebook-Seite einen persönlichen Text des US-Botschafters veröffentlicht, in dem er sich unter anderem mit dem Massaker in Homs auseinandersetzt. Aber das Netz spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, um ganz aktuelle Informationen aus Syrien zu verbreiten. Rechtsanwälte, Ingenieure, Studenten haben in den vergangenen Monaten ein Netz aufgebaut, um die Öffentlichkeit mit Videos zu versorgen. Die werden dann zunächst auf Facebook oder YouTube veröffentlicht und dann von Nachrichtensendern, wir können das immer abends im Heute-Journal oder in den Tagesthemen sehen, weiterverbreitet. Ein ziemlich gefährliches Unterfangen ist das für die, die diese Videos aufnehmen. Zum Beispiel der 32 Jahre alte Shami, der hat in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP davon berichtet, dass er 15 Tage geschlagen und gefoltert worden sei, nachdem er bei einer Demo gefilmt hatte. Die Gruppe hat aber dann um ihn hat nicht aufgehört, nicht resigniert, sondern sich einfach besser organisiert. Und jetzt läuft es so, dass einer ein paar Minuten filmt, dann schickt er die Bilder weiter, während ein anderer weiter filmt. Ein anderes Beispiel: Am Anfang habe ein und derselbe Aktivist den Aufruf zur Demonstration auf Facebook gestellt, danach an der Demonstration teilgenommen, dort gefilmt und später die Aufnahmen online gestellt. Jetzt hat man diese Aufgaben verteilt, sodass die Sicherheit für die einzelnen Teilnehmer dann auch größer ist. Aber trotzdem bleibt das Ganze natürlich gefährlich. Ein sehr bekannter Bürgerjournalist, Omar der Syrer, so hat er sich genannt, er ist in der vergangenen Woche verstorben beim Massaker in der Protesthochburg Homs. Der 23 Jahre alte Student hatte unter anderem für den Guardian und die deutsche Tageszeitung Die Welt gearbeitet.
Woher kommen noch Informationen?
Zum Beispiel von Menschenrechtsorganisationen, die brauchten früher immer Journalisten, die ihre Beobachtungen dann transportiert haben. Das ist mittlerweile über das Internet natürlich viel einfacher. Viele Mitarbeiter dieser Organisationen übermitteln via Twitter Informationen aus Syrien über Massaker, über Angriffe. Und die Organisation schreibt auch selbst Artikel, die man dann auf der Homepage abrufen kann. Wie schwer es allerdings ist, ein wirklich objektives Bild aus Syrien zu erhalten, darauf macht der Blogger Jens Berger auf den Nachdenkseiten aufmerksam. Er sieht in Syrien auch den Versuch des Westens, seinen Einflussbereich auszubauen. Und dann zitiere ich mal aus seinem Artikel, Zitat: Oberste Vorsicht ist auch bei den in den letzten Tagen inflationär veröffentlichten Berichten über Gräueltaten des Assad-Regimes geboten. Jeder Krieg, den der Westen in den letzten Jahrzehnten begonnen hat, wurde mit Lügen und Propaganda eingeleitet. Der Syrien-Konflikt ist kein Hollywood-Film. Es gibt weder Gute noch Böse, sondern nur Interessengruppen, die sich nicht im geringsten um Leib und Leben der Syrer scheren. Zitat Ende.
Also das ist alles ganz schön komplex und das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig für Außenstehende wie uns, da überhaupt einen roten Faden zu erkennen. Heute bei den Massendemonstrationen wollen die Assad-Gegner in Syrien auch gegen Russland protestieren, das ja zusammen mit China eine Verurteilung durch den UNO-Sicherheitsrat verhindert hat. Welche Erklärungen dafür liefert das Netz?
Ja, ein sehr aufschlussreiches Interview hat Spiegel Online veröffentlicht mit dem russischen Außenpolitik-Experten Dmitri Trenin. Und er erzählt unter anderem die Gründe auf für das Verhalten der Russen im UN-Sicherheitsrat. Zitat: Russlands Grundsätze sind kein Regimewechsel unter Druck von außen, keine militärische Intervention in einen Bürgerkrieg, keine einseitige Verurteilung der Führung in Damaskus. Zitat Ende. Und dann auch ein ganz interessanter Punkt: Außerdem sei die Haltung eine Reaktion auf die Politik des Westens in Libyen. Zitat: In gewisser Weise zahlt Russland dem Westen jetzt den Verstoß gegen die Bedingungen zur Schaffung einer Flugverbotszone in Libyen heim. Was damals als humanitäre Maßnahme begann, stellte sich bald als Militäroperation zum Sturz des libyschen Regimes heraus. Die NATO-Truppen haben bei der Unterstützung der Rebellen einige Libyer getötet, darunter auch Zivilisten. Für Moskau war das ein klarer Missbrauch des UNO-Mandats. Zitat Ende. Und nicht nur Russland hat Nein gesagt zu einer Verurteilung, auch China. Auch da gibt es interessante Hintergründe, die man unter anderem auf der Webseite von CNN nachlesen kann.
Welche Entwicklungen sind jetzt wahrscheinlich?
Ja, die Experten, alles, was ich so gelesen habe, in den verschiedenen Blogs, auf den verschiedenen Nachrichtenseiten, gehen von einer weiteren Verschärfung des Bürgerkriegs aus. Auf eine ganz interessante Entwicklung von einem Nachbar macht der Tagesspiegel heute aufmerksam, die Online-Ausgabe. Die türkische Diplomatie läuft in diesen Stunden auf Hochtouren, schreiben die Kollegen, und offenbar schließt man dort auch ein militärisches Eingreifen nicht mehr explizit aus. Und auch das gehört zu diesem Konflikt. Im Netz macht derzeit eine englischsprachige Aufforderung die Runde. 13 Wege, um die syrische Opposition zu unterstützen, heißt dieses Papier.
Herzlichen Dank an Andreas Noll mit der D-Radio Wissen Webschau.